Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Wenn der Sohn die ersten Anzeichen von Schwulsein zeigt, muss ihm eine gehörige Tracht Prügel verpasst werden, damit er sein Verhalten ändert. Einige Bekannte haben mir gesagt, wie gut, dass sie mich als Kind geschlagen haben. Mein Papa hat mir so beigebracht, ein ganzer Mann zu sein.
Das ist er und so spricht er. Brasiliens neuer Präsident Jair Bolsonaro ist alles andere als zimperlich, wenn es um den Umgang mit Menschen geht, die ihm nicht gefallen. Homosexuelle zum Beispiel, Migranten, Frauen, Schwarze, alles minderwertige Mitglieder der Gesellschaft. Es sei denn, sie jubeln ihm zu natürlich. Herzlich willkommen zur Weltzeit über Brasilien, sagt Ellen Hering. Der Spitzname des neuen Präsidenten Brasiliens ist der Trump der Tropen, wobei Donald Trump eher ein Waisenknabe neben dem Ex-Militär ist. Bolsonaro will mit Waffen für alle gegen die ausufernde Gewalt in Brasilien vorgehen. Er beschimpft Frauen, sie seien es nicht wert, von ihm vergewaltigt zu werden, und er hält alle Schwarzen für faul. Dennoch, er hat 55% der Stimmen gestern bei einer demokratischen Wahl gewonnen. Was bedeutet das für Brasilien und für Lateinamerika? Ivo Marucek ist unser Korrespondent vor Ort. Herr Marucek, Sie haben über den Wahlkampf und die Wahlen in Brasilien jetzt intensiv berichtet. Heute habe ich Sie gehört mit einem Kommentar bei uns im Sender und da sagten Sie, der neue brasilianische Präsident Bolsonaro sei ein Brandstifter und zwar ein gefährlicher. Warum?
Weil er eigentlich von Anfang an klar gemacht hat, dass er für die Demokratie und für die Institutionen der Demokratie nichts als Verachtung übrig hat. Dass er also am liebsten diese ganze Demokratie, naja, wenn nicht abschaffen, aber dann doch ein bisschen den Deckel draufsetzen will. Er hat zum Beispiel angekündigt, dass er an den Schaltstellen im Regierungsapparat Militärs einsetzen will, hohe Offiziere, dass er auch insgesamt den Regierungsapparat radikal verkleinern will. Das ist die Frage, ob der dann überhaupt noch arbeitsfähig ist. Und ich halte es deswegen für so gefährlich, weil wir ein anderes System haben als zum Beispiel in den USA. Donald Trump hat ja schon erfahren, dass er mit seinen radikalen Vorschlägen auch mal gegen die Wand rennen kann. Also an einigen Stellen hat ihm die Justiz oder hat ihm der Kongress einen Riegel vorgeschoben. Und genau das, fürchte ich, funktioniert in Brasilien nicht so gut. Dieses System der Checks und Balances, wie wir es aus Washington kennen, das funktioniert in Brasilien einfach überhaupt nicht. Und deswegen halte ich Jair Bolsonaro für einen gefährlichen Brandstifter.
Die Wahl wirkt eigentlich auf mich jetzt wie so eine Protestwahl. War das eine?
Das war ganz klar eine Protestwahl. Also viele Brasilianer haben einfach genug von den Parteien, die sie seit 30 Jahren kennen, die sich alle die Taschen vollgestopft haben, die alle ganz tief im Korruptionssumpf stecken, die es aber andererseits nicht schaffen, die Wirtschaft wieder einigermaßen in Schwung zu bringen. Brasilien steckt zwar nicht mehr so tief in der Rezession wie noch vor einem Jahr, aber die Wirtschaft wächst bei weitem nicht so, wie es für das Land nötig wäre. Und dazu kommt einfach das Problem der alltäglichen Gewalt auf der Straße. Das ist es wirklich, was die Menschen sehr beschäftigt, dass sie teilweise gar nicht mehr trauen, nach Einbruch der Dunkelheit auf die Straße zu gehen. Es ist wirklich sehr bedrohlich in den brasilianischen Städten inzwischen. Und wenn da jemand kommt und sagt, ich räume da auf, ich sorge dafür, dass die Straßen wieder sicher werden, das scheint anzukommen.
Und wie will er denn aufräumen?
Mit einem ganz rabiaten Mittel. Er will die Waffen freigeben. Also er will den Brasilianern die Möglichkeit geben, sich selber mit Schusswaffen zu bewaffnen. Wie das die Straßen sicherer machen soll, ist mir allerdings auch noch ein bisschen schleierhaft.
Dürfte ja auch den einen oder anderen Touristen abhalten, dahin zu fahren, ne?
Es ist sicherlich keine besonders einladende Stimmung, wenn da jeder jetzt bewaffnet rumläuft.
Brasilien ist ein riesiges Land mit einem ebenso großen Einfluss in der ganzen Region. Welche Auswirkungen hat denn diese Wahl auf die Nachbarländer?
Das ist noch ganz schwer abzusehen. Erst einmal könnte es ganz schwere wirtschaftliche Auswirkungen haben. Brasilien treibt wesentlichen Handel mit seinen Nachbarländern, vor allem mit Argentinien, ist da auch im Mercosur in einem Wirtschaftsblock zusammen. Jair Bolsonaro hat in vieler Hinsicht Donald Trump als Vorbild und er hat auch, wie Donald Trump gesagt, er hält eigentlich nichts von diesen Wirtschaftsblöcken. Er will eigentlich lieber bilaterale Verhandlungen mit den einzelnen Ländern machen. Da holt er dann den besseren Deal raus und ich fürchte, genau das könnte auch hier mit den Nachbarländern passieren. Und da machen sich gerade in Argentinien auch viele Leute gerade große Sorgen. Abgesehen davon, wir haben natürlich auch in vielen anderen Ländern Südamerikas in den letzten Jahren einen Rechtsruck erlebt, wo konservative Regierungen jetzt an der Macht sind. Früher links, jetzt konservativ. Aber so einen radikalen Rechtsruck, so weit rechts in den Bereich des Rechtsradikalismus oder rechtsextremer Ansichten, das haben wir in Südamerika noch nicht gesehen bis jetzt. Hoffen wir mal, dass es da keine Ansteckungseffekte gibt.
Na, die politische Linke in Lateinamerika wirkt ja wirklich ziemlich abgewirtschaftet. Also die Krise in Venezuela, der Stillstand in Kuba, dann überall Machthaber, die einfach nicht loslassen können und diese verkrusteten Strukturen verteidigen. Ist es denn ein richtiger Eindruck oder gibt es da auch sowas wie Aufbruch in der Linken?
Nein, das ist genau der Eindruck, den ich auch habe. In Bolivien, Sie haben es erwähnt, da haben wir einen Fall eines Machthabers, der nicht loslassen kann, der eigentlich nicht mehr antreten darf bei den Wahlen nächstes Jahr, aber mit allen Mitteln es doch noch mal wissen will. In Ecuador ist es ein bisschen positiver. Da haben wir einen linken Thronfolger sozusagen gehabt, der das Land weg vom autoritären Stil seines Vorgängers Correa geführt hat und wo es langsam bergauf zu gehen scheint. Ja, aber in den anderen Ländern haben wir eigentlich gar nicht mehr viele linke Präsidenten.
Danke nach Buenos Aires. Ivo Maruček war das, Korrespondent in Südamerika. Dankeschön.
Gerne.
Wer steckt hinter dem Wahlsieg von Jair Bolsonaro? Unterstützer gab es zuhauf. Das sind die Wirtschaftsverbände, die extreme Rechte, die Brasilianer natürlich, die aus Protest gegen die grassierende Korruption für Bolsonaro gestimmt haben, aber auch die Kirchen. Nicht die katholische Kirche, der inzwischen nur noch 60% der Gläubigen angehören, sondern die evangelikalen Pfingstkirchen, die auf dem ganzen amerikanischen Kontinent auf dem Vormarsch sind und ganz besonders in Brasilien. Sie sind eng verwoben mit der Politik und versuchen offensiv und mit viel Geld im Rücken, ihre Kandidaten in den Schaltstellen der Macht unterzubringen. Bolsonaro nannte seinen Wahlkampf denn auch eine Mission Gottes. Karl Ludolf Hübener über die Rolle der Evangelikalen beim Wahlsieg in Brasilien.
Brasilien über alles, doch Gott über alle. Damit warb Jair Messias Bolsonaro im Wahlkampf um Stimmen. Der rechtsradikale Oberst der Reserve ist nun neuer Präsident Brasiliens. Schon vor der Wahl hatte er angekündigt, seine Präsidentschaft würde er als Mission Gottes auffassen. Gewählt wurde Bolsonaro nicht zuletzt, weil er von evangelikalen Pastoren und Kirchen massiv unterstützt wurde. Er steht ihnen sehr nahe. Die Anhängerschaft der Pfingstler hat in Brasilien rasant zugenommen. Bis in die 1960er Jahre waren praktisch alle Brasilianer Katholiken. Nur weniger als 4% der Bevölkerung bekannten sich damals zur evangelikalen Pfingstbewegung. Heute sind es mehr als 25%, Tendenz weiter steigend. Der Anteil der Katholiken pendelt um 60%. Die Pfingstbewegung ist in zwei große Gruppen geteilt, in die traditionellen Pfingstler und die Neopfingstler. Ihr Einfluss auf Gesellschaft und Politik wächst unaufhörlich. Für Pfingstler war Politik lange Zeit ein Tabu. Sie sei des Teufels, hieß es. Doch das änderte sich mit dem Ende der Militärdiktatur 1985 und dem Aufkommen der Neopfingstler. Nun wird politisches Engagement zum himmlischen Plan.
Ich bedanke mich sehr für die unendliche Güte und unerklärliche Liebe, die Gott uns allen zeigt und die mich ganz nach seinen Plänen in dieses Amt geführt hat.
Marcelo Crivella. Er ist Bischof der evangelikalen Universalkirche des Reiches Gottes, der wohl einflussreichsten Pfingstkirche. Seit Anfang 2017 ist er Oberbürgermeister von Rio de Janeiro. Crivellas Onkel ist Edir Macedo. Er ist Gründer, Oberhirte und Bischof der Universalkirche.
Pelo Espírito do Senhor, o Espírito de Deus.
Macedo stammt aus ärmlichen Verhältnissen. Seine Laufbahn als Prediger begann er auf den Straßen Rio de Janeiros. Sein erstes Gotteshaus richtete er 1977 in einer Lagerhalle ein. Heute gebietet er über 5000 Tempel in über 100 Ländern der Welt. ein multinationales Unternehmen. 1990 kaufte Edir Macedo Record TV. Das ist inzwischen die zweitgrößte Fernsehanstalt Brasiliens nach dem Globo-Konzern. Record kann in vielen Ländern Südamerikas empfangen werden. Dort werden neben Nachrichten, Telenovelas mit biblischem Hintergrund, Shows und Fußball oder auch Teufelsaustreibungen und Wunderheilungen übertragen. Auf Unterstützung von Macedo und Record konnte Bolsonaro im Wahlkampf zählen.
E saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia.
Die US-Zeitschrift Forbes schätzt das Vermögen des geschäftstüchtigen Kirchenfürsten auf über $1 Milliard. Er ist damit der reichste Prediger in der evangelikalen Welt. Auch durch Gewinne aus anderen Universalunternehmen wie Radiosendern, Verlagen, Zeitungen, Reiseagenturen, Banken und Immobilien. Und nicht zuletzt durch den Zehnten, den alle Pfingstkirchen von ihren Gläubigen einfordern, auch in den Armenvierteln, den Favelas. Dafür bieten Macedos Pastoren praktische Hilfe in den Favelas an. Der Sozialwissenschaftler Mateus Tancredo hat beobachtet,
oft ist eine evangelikale Kirche dort präsent, wo der Staat nicht hinkommt. Sie haben einen Apparat, um zu helfen. Nahrungsmittel werden so verteilt. Es wird versucht, dem arbeitslosen Gläubigen einen Job zu verschaffen. Einer Hausfrau wird geholfen, damit der Sohn von Drogen loskommt. Die Universalkirche hat sogar einen Gesundheitsdienst.
Marilene Di Paola, die an einer Untersuchung über Religion und Politik mitgearbeitet hat, fügt hinzu,
Pfingstler arbeiten vor allem mit den Armen an der Peripherie. Aber es gibt auch andere Zielgruppen.
Und die kommen aus der Mittel- und Oberschicht. Edir Macedo, wie auch andere evangelikale Pastoren, predigen die Theologie des Wohlstandes. Reichtum wird als Zeichen der Liebe Gottes interpretiert. Je mehr ein Gläubiger spendet, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gott ihn auserkoren hat und mit materiellem Wohlergehen belohnt. Strikt lehnen die meisten Pfingstler gleichgeschlechtliche Ehen und Genderpolitik ab. Das sei Genderideologie, sie zerstöre das herkömmliche Bild der Familie. Marilene Di Paola.
Es ist ein Modell von Familie, deren Norm die Heterofamilie ist. Es ist eine Familie, in der der Mann das Sagen hat.
Wie stark Einfluss und Druck evangelikaler Pastoren sein kann, haben zahlreiche Politiker zu spüren bekommen. Beim Thema Abtreibung sind bislang fast alle Präsidentschaftskandidaten eingeknickt. Zuletzt verpflichtete sich Bolsonaros Gegenkandidat Fernando Haddad von der Partei der Arbeiter, kein Gesetzesvorhaben zu präsentieren, das Abtreibung legalisieren würde. 1982 gab es gerade mal 2 evangelikale Parlamentarier im brasilianischen Kongress. Inzwischen zählt die Front der Evangelikalen fast 100 Abgeordnete von insgesamt über 500 Abgeordneten. Henrique Vieira, Baptistenpastor und linker Politiker, resümiert.
Die Front der evangelikalen Parlamentarier ist sehr konservativ. Sie ist ein Hindernis für die Menschenrechte, für die Demokratie und den laizistischen Staat. Sie ist ein Hindernis für die Kämpfe verschiedener fortschrittlicher Gruppen, die etwa für die Rechte von Frauen, Schwarzen, Lesben, Schwulen oder Transsexuellen kämpfen. Die Front stimmt sich systematisch mit konservativsten Abgeordneten ab, mit Leuten aus dem Agrobusiness etwa oder der Waffenindustrie.
Vor allem die Neopfingstler hätten langfristige Pläne, ist nicht nur Henrique Vieira überzeugt.
Sie haben einen Plan für Macht und Gesellschaft. Und der ist gefährlich, denn er tendiert zum Totalitarismus. Weshalb wohl? Sie versuchen der Gesellschaft mittels Gesetzen und öffentlicher Politik ihre Doktrin aufzuzwingen. Das ist zwangsläufig antidemokratisch, weil sie nicht mit unterschiedlichen Meinungen zusammenleben, sondern das Verhalten der Menschen lenken wollen.
Die Zustimmung zu Bolsonaro macht die konservativen Evangelikalen noch stärker. Dass Menschen gelenkt werden sollten, auch mit totalitären Mitteln, dafür hat Bolsonaro im Wahlkampf geworben und auch keinen Zweifel daran gelassen, wie er mit Minderheiten umzugehen gedenkt.
Wenn der Sohn die ersten Anzeichen von Schwulsein zeigt, muss ihm eine gehörige Tracht Prügel verpasst werden, damit er sein Verhalten ändert. Einige Bekannte haben mir gesagt, wie gut, dass sie mich als Kind geschlagen haben. Mein Papa hat mir so beigebracht, ein ganzer Mann zu sein.
Karl Ludolf Hübener war das über die Rolle der Evangelikalen im Wahlkampf in Brasilien. 55% der Brasilianer haben für den Hardliner Bolsonaro gestimmt, viele aus Frust über die anderen Parteien und deren Korruptionsskandale. Dabei war auch Bolsonaro mit von der Partie. Seit 28 Jahren ist er in der Politik. Warum er dennoch so viel Zuspruch in Brasilien erfährt und wie die brasilianische Gesellschaft reagiert auf die Provokationen Bolsonaros, darüber habe ich letzte Woche, also vor der Wahl, mit Itamar Silva, dem Direktor des Brasilianischen Instituts für soziale und wirtschaftliche Analysen, gesprochen. Er war bei einer Veranstaltung in Berlin und ich habe ihn zuerst auf die Spaltung Brasiliens angesprochen. Das Land wirkt ja aufgeteilt in zwei Lager, die einen, die dem Hardliner vertrauen und die anderen, die völlig entsetzt sind. Ich wollte zuerst wissen, zu welcher Fraktion Itamar Silva gehört.
Ich gehöre zu der Seite, die entsetzt darüber ist, dass ein ultrarechter Kandidat bei uns auch noch demokratisch gewählt wird. Ich komme also von der ganz anderen Seite. Die Situation, die wir momentan in Brasilien erleben, ist speziell. Wir wissen zwar, dass ein guter Teil der Brasilianer konservativ denkt, aber dass ein solcher Kandidat diese Unterstützung erhält, das ist erschreckend.
Noch vor wenigen Jahren war Brasilien so etwas wie ein Hoffnungsträger in Südamerika. Erfolgreiche Sozialprogramme haben die schlimmste Armut beseitigt. Es schien so, als ginge es bergauf. Wie konnte es denn jetzt dazu kommen, dass Brasilien derart nach rechts rückt?
Na verdade, não acontece de uma hora para outra.
In Wirklichkeit ist das nicht von jetzt auf gleich passiert. Es stimmt, wir haben seit etwa 14 Jahren wichtige Fortschritte erlebt. Nach der Diktatur, also nach 1985, hat die brasilianische Gesellschaft sich organisiert, um die Demokratie aufzubauen auf Grundlage unserer Verfassung von 1988, die ein Meilenstein war auf unserem Weg zur Demokratie. Ab 2002 unter der Regierung der PT, der Arbeiterpartei, gab es unterschiedliche soziale Projekte, die sehr wichtig waren für die Ärmsten der Armen. Und es gab einen demokratischen Dialog. Aber die Gegensätze und die soziale Ungleichheit in Brasilien sind ganz tief verwurzelt. Trotz des Wahlsiegs von Lula da Silva in 2002 mussten viele Konzessionen an die Eliten gemacht werden. Die Arbeiterpartei ist also nicht den Reichtum der Reichsten angegangen. Es war vielmehr so, dass die Reichen und die Unternehmer noch reicher geworden sind und auch ein gewisser Teil der Ärmsten profitiert hat. Es wurden wichtige Programme umgesetzt, zum Beispiel die Quotenregelung für Schwarze an den Universitäten, das Statut zum Schutz von Hausangestellten, das Programm Bolsa Familia, das ein Mindesteinkommen für Familien sichert. Das waren ganz wichtige Maßnahmen, um auch die arme Bevölkerung am Fortschritt teilhaben zu lassen. Dennoch hat diese Politik längst nicht allen gefallen. Manche Teile der Bevölkerung fühlten sich geradezu provoziert.
Essa mesma política, ela provocou e ela não agradou a todos no Brasil.
Korruption ist das zentrale Thema. Warum glauben die Brasilianer eigentlich, dass Jair Bolsonaro nicht korrupt ist?
É importante a gente começar sobre o tema da corrupção foi trabalhado.
Das Thema Korruption ist seit einigen Jahren dominant und man hat es seit 2015 geschafft, die Korruption zu einem Synonym für die Arbeiterpartei zu machen, obwohl die anderen politischen Parteien ganz genauso daran beteiligt sind. Aber die Kandidaten der Arbeiterpartei haben deutlich mehr Aufmerksamkeit in der Presse bekommen. Bolsonaro ist engstens verbunden mit den Abgeordneten, die in einem der größten Korruptionsskandale des Landes angeklagt wurden. Er war Mitglied der Partei PP und von dieser Partei sind sage und schreibe 15 Politiker in eben diesen Korruptionsskandal verwickelt.
Er hat daraufhin einfach eine neue Partei gegründet und stellt es jetzt so dar, als hätte er mit diesem Prozess gar nichts zu tun, obwohl er seit 28 Jahren in der Politik ist und ganz sicher Teil dieses ganzen Systems ist.
Diese markigen Sprüche, mit denen Bolsonaro gegen Homosexuelle, gegen Frauen, gegen Schwarze hetzt, die sind aus europäischer Sicht eher abstoßend. Ticken die Brasilianer da anders? Stört sie das nicht?
O Bolsonaro está baseado primeiro em pesquisas.
Bolsonaro orientiert sich an Forschungen zur brasilianischen Gesellschaft. Die Frage der Hautfarbe, der Homosexualität, das sind in Brasilien sehr sensible Themen. Ein großer Teil der Bevölkerung hat konservative Ansichten. Sie gehören zu einer sehr konservativen Richtung der Pfingstkirchen, den Neopfingstlern. Hinzu kommt, die Sklaverei wurde in Brasilien eigentlich nie überwunden. Es gibt weiterhin Vorurteile gegenüber der schwarzen Bevölkerung, die tief verankert und sogar in der Struktur der Gesellschaft verwurzelt sind. Wenn Bolsonaro also Reden hält, in denen er hetzt gegen die Schwarzen, gegen die Frauen, gegen die Homosexuellen, dann bedient er sich einfach nur dieses Wissens um die brasilianische Bevölkerung.
De alguma forma essas marcas que compõem a sociedade brasileira.
Prominente Sportler wie Ronaldinho unterstützen Bolsonaro trotz seiner rassistischen Äußerungen. Wie erklären Sie sich das?
Para mim não tem novidade. Esportistas no Brasil, principalmente jogadores de futebol.
Das ist keine große Neuigkeit. Es ist generell so, dass Sportler, insbesondere brasilianische Fußballer, eine konservative Einstellung haben. Das war auch so, als es um Dilma Rousseff ging. Diese Tendenz ist für uns überhaupt nicht überraschend.
Isso não tem nenhuma novidade pra gente.
Wie wird es denn nun weitergehen? Wenn sich der Ton in dieser Form verändert und auch demokratische Rechte auf dem Spiel stehen, wie organisiert sich die andere Hälfte der brasilianischen Bevölkerung? Wie werden sich jetzt die Angegriffenen verteidigen?
Esse é o desafio. Eu digo que verdadeiramente o estrago já foi feito na sociedade brasileira.
Das ist die große Herausforderung, die sich uns stellt. Die Zerstörung ist ja quasi schon angerichtet in unserer Gesellschaft. Seit Beginn der Wahlkampagne von Bolsonaro ist die Gewalt in den Städten stark angestiegen. Es scheint, als ob durch seinen Diskurs Aggressionen gegen Menschen, die anders sind oder anders denken, erlaubt wären. Das heißt, die Herausforderung für uns ist es, wieder zu einem Dialog zu finden. Wie können wir Rückschritte verhindern? Ich persönlich glaube, dass die Rechte, die wir uns erobert haben, als Schwarze, als Frauen, als Homosexuelle, dass wir uns diese Rechte nicht nehmen lassen werden. Aber es wird ein schwerer Kampf werden, sie zu schützen. In einem portugiesischen Sprichwort heißt es, wenn es eng wird, such dir Hilfe. Und so wird es kommen. Wir werden die Reihen enger schließen und müssen vor allen Dingen diejenigen mitnehmen, die bisher nicht aktiv geworden sind.
Mas certamente o objetivo é avançar e sensibilizar outra parte da sociedade.
Einschätzungen von Itamar Silva, dem Direktor des brasilianischen Instituts für soziale und wirtschaftliche Analysen. Das war unsere Weltzeit heute zu Brasilien. Das fünftgrößte Land der Welt wird nach der gestrigen Wahl von einem Rechtsextremen regiert, der unter anderem Waffen für alle fordert und auch Foltermethoden befürwortet. Zur Erinnerung, Brasilien war von Mitte der 60er Jahre bis 1985 eine Militärdiktatur. Aufgearbeitet wurde diese Vergangenheit offenbar nicht. Wir, das Team der Weltzeit, wollen dieses Jahr zu Weihnachten, wie schon in den letzten Jahren, eine Weltzeit verschenken. Und das geht so. Sie schreiben uns, aus welcher Region der Welt wir mehr berichten sollten, was Ihres Erachtens zu kurz kommt, was wir aufgreifen sollten. Wir werten das dann aus und senden pünktlich zu Weihnachten Ihre Wunschweltzeit. Wenn das kein originelles Geschenk ist, die Adresse ist weltzeit@deutschlandradio.de. Mein Name ist Ellen Hering. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.